Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal, aus dem Stadtdekanat Wuppertal, liebe Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal und ich begrüße Sie sehr herzlich hier zu dieser Glaubensinformation. Wenn Sie live dazugeschaltet sind, am 4. Dezember im Jahr des Herrn 2024, nach dem jüdischen Kalender ist es der dritte Kislev im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Sie können sich live hier in das Webinar schalten unter www.kck42.de/webinar, wenn es eben jener 4. Dezember ist, so gegen 19 Uhr. Oder Sie schauen vielleicht live bei Facebook zu, dorthin streamen wir live. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir kurz nach der Live-Sendung hier bei YouTube veröffentlichen in unserem YouTube-Channel Cut City Kirche Video. Dort gibt es eine eigene Playlist mit der Glaubensinformation, wo wir alle Glaubensinformationen veröffentlichen, die wir live gestreamt haben. Auf diese Playlist kommen Sie auch, wenn Sie diesen QR-Code hier einscannen. Wir schneiden aber auch das Audio mit und veröffentlichen das Audio zur Glaubensinformation als Podcast. Zum Podcast kommen Sie, wenn Sie eingeben podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie sich dann die Audiodatei herunterladen oder anhören. Oder Sie abonnieren die Glaubensinformationen in einem Podcatcher Ihrer Wahl. Wenn Sie danach Glaubensinformationen suchen, werden Sie auch fündig. Und dann bekommen Sie jeweils, wenn Sie die Glaubensinformationen abonnieren, die aktuelle Folge automatisch zugestellt und eingespielt. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, etwa weil Sie Fragen zur Glaubensinformation haben, Themenanregungen oder Feedback zu unseren Sendungen geben möchten, dann verwenden Sie bitte die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann kommt die E-Mail direkt zu mir und ich verspreche wirklich, jede E-Mail zu beantworten. Manchmal kann es etwas dauern. Jetzt ist mir gerade aber in den letzten Tagen ein Feedback zuteil geworden, wo jemand schon offenkundig sehr lange auf eine Antwort wartete und die E-Mail ist bei mir nicht angekommen. Wenn Sie also sehr, sehr lange warten auf eine Antwort und ich mich so gar nicht melde, kann es sein, dass diese E-Mail verloren gegangen ist, warum auch immer. Dann schicken Sie mir bitte doch Ihre E-Mail noch einmal neu oder verwenden Sie meine private E-Mail-Adresse wernerkleine@web.de. Das ist dann ein neuer Versuch. Irgendwie sollte Ihre E-Mail zu mir kommen. Es kann auch mal sein, dass sie im Spamfilter gelandet ist. Den gucke ich zwar regelmäßig durch, aber vielleicht übersehe ich da etwas. Also, wenn ich mich so gar nicht melde, weil mein Versprechen gilt, dass ich wirklich jede E-Mail beantworte, starten Sie einen neuen Versuch oder hören Sie einmal nach, weil die Bearbeitung sich vielleicht etwas verzögert hat. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Heute geht es um den Nikolaus von Myra, eine besondere Person. Wir haben den 4. Dezember. Heute feiert die Kirche den Tag der heiligen Barbara, Schutzpatronin der Bergleute. Ist für jemanden wie mich, der aus dem Ruhrgebiet kommt, natürlich ein wichtiger Gedenktag. Am 6. Dezember, also übermorgen, feiern wir das Fest des heiligen Nikolaus. Und am Nikolausabend, das ist nach alter katholischer, auf das Judentum zurückgehender Tradition natürlich der Vorabend, also am 5. Dezember, kommt mancherorts der Nikolaus schon und bringt den Kindern die Gaben, manchmal aber auch eben erst am Morgen. Hier in Wuppertal veranstalten wir schon seit 15 Jahren, also zum 16. Mal, einen Nikolauszug. Der zieht morgen Abend durchs Luisenviertel mit einem kleinen Pony, halten wir hier und da Einkehr und es gehen so zwischen 200 und 250 Menschen, darunter viele, viele Kinder, mit, freuen sich, dass der Nikolaus da ist und werden natürlich zum Schluss vom Nikolaus auch beschenkt. Aber wer ist dieser Nikolaus eigentlich? Wir feiern ihn als Geschenkebringer. Der erscheint er fast als mythologische oder mythische Persönlichkeit. Dabei ist der Nikolaus von Myra tatsächlich eine historische Person. Und die schauen wir uns jetzt in dieser Glaubensinformation einmal näher an. Wir werden uns mit ihm etwas näher befassen. Und zwar sowohl, was die Historie angeht, aber natürlich auch, was die Legendenbildung angeht. Und ganz zum Schluss werden wir mal einen Blick werfen auf eine Kontroverse, die durch das Bonifatiuswerk aufgeworfen ist. Da gab es vor vielen, vielen Jahren mal die Kampagne Nikolaus, Weihnachtsmann, freie Zone. Und da wurde der Nikolaus so in eine Frontstellung zum Weihnachtsmann gebracht. Und dann gibt es auch nach wie vor diese Gerüchte, der Weihnachtsmann sei ja alles eine Werbeikone, eine Werbeentfindung. So viel kann ich jetzt schon sagen, stimmt nicht. Der Weihnachtsmann ist viel, viel älter als die braune Brause, der immer zugeschrieben wird. Ich will das heute wohl nur antriggern, denn die nächste Glaubensinformation, die wir kurz vor Weihnachten haben, wird sich dann ganz ausführlich mit diesen mythologischen Figuren befassen, dem Christkind, dem Weihnachtsmann und was die alle mit dem Jesuskind zu tun haben. Das aber ist ein eigenes Thema für die nächste Glaubensinformation, die dann in 2 Wochen kommt. Heute soll es um den Nikolaus von Myra gehen. Wie gesagt, eine historische Person, von der wir wissen, dass er offenkundig Bischof von Myra war. Myra ist eine Stadt in der Türkei. Ich blende Ihnen mal eine Karte von der Türkei ein. Da muss ich mal kurz gucken, wo ich das hier habe, damit Sie die auch sehen können. Da ist sie schon. Jetzt müssten Sie die Karte sehen. Das ist jetzt also mal eine topografische Karte von der Türkei. Es sind keine Städte eingezeichnet. Myra hat sich etwa hier unten befunden. In dieser Gegend befand sich Myra, eine Hafenstadt. Heute ist es die Stadt Demre. Dieser Nikolaus von Myra war dort Bischof in Kleinasien. Er lebte, nach allem, was wir wissen, im frühen 4. Jahrhundert. Und ist dort offenkundig wahrscheinlich zwischen 270 und 286 in Patara geboren. Und er starb am 6. Dezember 326. Das wird so als sein Todesdatum angegeben. Deswegen ist der 6. Dezember natürlich auch sein Gedenktag. Das Todesjahr 326 ist deshalb interessant, weil wir von der historischen Person des Bischofs von Myra, jenes Nikolaus, wissen, dass er am Konzil von Nicäa teilgenommen hat. Nicäa liegt, heißt heute Izni die Stadt, lag hier oben im Norden der heutigen Türkei. Das heißt, von hier unten nach da oben ist es auch nach damaligen Maßstäben nicht so furchtbar weit. Und mit dem Konzil von Nicäa sind natürlich einige wichtige und bedeutende christologische Entscheidungen getroffen worden. Das große Glaubensbekenntnis, das die Basis des christlichen Glaubens überkonfessional bildet, wurde dort in Nicäa grundgelegt, in Konstantinopel und anderen Konzilien dann weiter ausgeformt. Aber in Nicäa gab es den großen christologischen Streit, über den wir ja hier in der Glaubensinformation schon des Häufigeren gesprochen haben. Nämlich, es ging um die Frage, ist Jesus Mensch? Ist er Gott oder ist er, wie es die Homoousianer, Homoousios wesensgleich, sagten, ist er wahrer Mensch und wahrer Gott? Das war der große Streit von Nicäa. Und dieses Konzil von Nicäa fand im Jahr des Herrn 325 statt. Also ein Jahr vor dem Tod des Bischofs von Myra, eben jenes Nikolaus, von dem wir wissen, dass er Konzilsteilnehmer war. Woher wissen wir das? Auf dem Konzil wurden natürlich Akten geführt und es wurden auch Anwesenheitslisten geführt. Die Anwesenheitsliste, die Originalanwesenheitsliste, die erhalten ist, ist aber nicht vollständig. Sie ist nicht vollständig erhalten. Es gibt dort Lücken. Und just der Name Nikolaus von Myra ist auf den erhaltenen Fragmenten nicht aufgezeichnet. Jetzt könnte man sagen, gut, ist auch das legendarisch. Nicht ganz. Denn es gibt einen gewissen Andreas von Kreta, der berichtet, dass der Nikolaus am Konzil von Nicäa teilgenommen habe. Und von diesem Andreas von Kreta gibt es noch eine weitere berühmte Geschichte, eben von diesem Konzil von Nicäa, die mit dem Nikolaus verbunden ist. Darauf komme ich gleich später zu sprechen. Es gibt andere Listen, die nachträglich aufzeichnen, wer an dem Konzil von Nicäa teilgenommen hat. Die sind so gesehen sekundär. Und auf diesen Listen steht teilweise der Name Nikolaus von Myra erwähnt. Wir haben also keinen zwingenden Beweis, dass der heilige Nikolaus an dem Konzil teilgenommen hat, aber doch deutliche Indizien, dass er Konzilsteilnehmer war. Diese Wahrscheinlichkeit erhöht sich natürlich deshalb, weil die Konzilien ja gerade daraus bestehen, dass die Bischöfe als Nachfolger der Apostel potenziell teilnehmen. Und jetzt ist es ja gerade, Sie haben vorhin die Karte gesehen, von Myra nach Nicäa, heute Demre, früher Izni, heute Izni, nicht so furchtbar weit. Also man konnte sicherlich über dem Landweg dort mehr oder weniger bequem anreisen, wenn der heilige Nikolaus nicht möglicherweise sogar den Seeweg genommen hat und einmal durch den Bosporus dahin gesegelt ist oder sich hat segeln und bringen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Nikolaus von Myra teilgenommen hat, ist also extrem groß. Wie gesagt, von den insgesamt 16 Teilnehmerlisten des Konzils, die erhalten sind, wird Nikolaus von Myra sechsmal als Teilnehmer erwähnt. Kein Beweis, aber in der Gemengelage der Indizien ist die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch, dass Nikolaus von Myra an diesem Konzil teilgenommen hat. Zumal, und jetzt wird es interessant, eben der schon erwähnte Andreas von Kreta eine berühmte Begebenheit berichtet, die dem Nikolaus von Myra seitdem anhängt. Denn Nikolaus von Myra war seinerseits brennender Homoousianer. Er liebäugelte wohl mal mit dem Arianismus. Der Arianismus zeichnet sich ja dadurch aus, dass er zwar bekennt, Jesus ist Mensch, aber eben kein Gott. Gott hat den Menschen Jesus aufgrund seines gottgefälligen Lebens posthum durch die Auferstehung geadelt. Aber Jesus bleibt eben nur Mensch mit dem, wir haben es in der Glaubensinformation häufiger erlebt, verbundenen Problem, dass Sie und ich, um der Auferstehung teilhaftig werden zu können oder die Hoffnung auf die Auferstehung zu haben, mindestens genauso gut wie Jesus sein müssten. Nikolaus von Myra wurde zum bekennenden Homoousianer. Aufgrund einer theologischen Reflexion kommt er, wie viele andere Homoousianer damals, zu dem Schluss, diese ganze Geschichte mit Kreuzestod und Auferstehung, dieses Urparadoxons des christlichen Glaubens, macht eigentlich nur Sinn, wenn, wie es der Apostel Paulus schon im 2. Korintherbrief andeutet, Kapitel 5, Vers 21, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Wenn sich Gott in dem Menschen Jesus mit unserem menschlichen Schicksal total identifiziert, wenn wir also auf der einen Seite den ganzen Menschen Jesus haben, der auch ganz Gott ist, nicht nur irgendwie, sondern ganz Gott ist, wobei eben offen bleiben muss, aufgrund des biblischen Befundes, ob der Mensch Jesus wusste, dass er auch Gott ist. Sie haben eine Haltung dazu, sehr verehrte Damen und Herren. Meine Haltung ist, dass ich glaube, dass der Mensch Jesus ahnte, dass Gott in ihm ist, dass er auch göttlich ist. Weiter vor werde ich mich aufgrund des biblischen Befundes nicht trauen und auch die Konzilsväter von Nicäa waren vorsichtig, weil sie eben formulierten, dass die wahre Menschheit und die wahre Gottheit Jesu in Jesus unvermischt und ungetrennt gegenwärtig waren. Das heißt, es war nicht einfach nur ein Gottmensch, aber die waren auch nicht getrennt. Mit dieser Formulierung lässt man genau diese Frage offen: Wusste der Mensch Jesus, dass er auch göttlich ist? Wir können diese Frage aufgrund des biblischen Befundes nicht eindeutig beantworten. Denken Sie alleine dran, dass wir dort einen wirklich todesverängstigten Menschen im Garten Gethsemane haben, der Blut und Wasser schwitzt, der seinen Vater, Gott, darum bittet, der Kelch möge an ihm vorübergehen. Da ist so wenig Göttliches in Jesus sichtbar. Auf der anderen Seite wird dann auch natürlich in den Evangelien erzählt, dass er die Naturgewalten beherrschen konnte. Der Gang über den See, die Beherrschung des Sturmes und so weiter. Selbst wenn man diese Geschichten, wie manche es tun, als Wundererzählung eher in einen legendarischen Bereich hinein verbannt, bleibt doch da die Frage offenkundig, traut man diesem Jesus zu, dass er das konnte? Also wir haben in den Evangelien beide Seiten, man kann es nicht eindeutig beantworten. Aber aufgrund der theologischen Reflexion kam man eben zu dem Schluss, dieses Paradox der gottgewirkten Auferweckung des am Kreuz als Gott verfluchter, als Gott verlassener Gestorbenen macht nur Sinn, wenn Gott darin eine Botschaft für uns hat. Und diese Botschaft löst, wie gesagt, schon der Apostel Paulus im besagten 2. Korintherbrief auf, als ein Lösungsangebot, indem er sagt, ich paraphrasiere mit meinem Doktorvater Helmut Merklein, Gott identifiziert sich total in Jesus mit unserem menschlichen Schicksal, so total bis in den tiefsten Tod hinein, dass diese Identifikation im Umkehrschluss für uns eben auch für die Auferstehung gilt. Das macht Sinn. Das heißt, Kreuzestod und Auferstehung Jesu sind das Fanal, das diese Hoffnung auf das Sein bei Gott für alle Menschen ausnahmslos gilt, selbst für die, die es, so zynisch es sich jetzt anhört, verdient haben, am Kreuz zu sterben. Selbst die haben die Hoffnung, zu Gott zu kommen, zweifelsohne mit der Verheißung, dass Gott die letzte Gerechtigkeit aufrichten wird. Das ist diese Vorstellung vom jüngsten Gericht, über die wir ja vor einigen Glaubensinformationen hier reflektiert haben. Nikolaus von Myra, früher wohl eher dem Arianismus zugeneigt, kommt durch theologische Reflexion zum Homoousianismus und wird einer der glühendsten Verfechter. Und zwar so glühend, dass der schon erwähnte Andreas von Kreta zu erzählen weiß, dass er auf dem Konzil von Nizäa mit dem Arius, der eben Hauptvertreter des nach ihm benannten Arianismus war, der also die Gottheit Jesu leugnete, so aneinander risselte, dass, sagen wir mal, sehr handfeste Argumente ausgetauscht wurden. Kurz, Andreas von Kreta und Johannes berichten, Johannes vom Studienkloster, berichten, Nikolaus habe nicht nur am Konzil von Nizäa teilgenommen, sondern dort auch seinen Widersacher Arius geohrfeigt. Die Zeiten waren also in Theologenkreisen früher offenkundig lebendiger, als es heute manchmal ist. Heute sitzt man auf Synoden an großen, runden Tischen, in großen Stuhlkreisen zusammen, hört immer still zu, worauf auch immer man hört und wartet. Und Christiane Florin hat es ja mal als Casino Royale bezeichnet. Früher waren die Diskussionen offenkundig lebendiger und manche Argumente auch schlagkräftiger. Welche Variante man da nun bevorzugt oder ob es sicher einen dritten Weg gibt, wo die Lebendigkeit mit einer, sagen wir mal, zivilisierten Form der Diskussion einhergeht, ich würde diese Variante bevorzugen. Aber es ging tatsächlich um viel damals beim Konzil von Nizäa, denn an dieser Frage, ist Jesus Gott, ist er Mensch oder ist er wahrer Gott und wahrer Mensch, hängt letzten Endes alles, was wir glauben. Die Frage, ist Erlösung möglich? Ist ein Leben nach dem Tod möglich? Ist das nur, wie die Dukkhetisten es behaupten, eine gigantische Show Gottes gewesen, von der wir letzten Endes nichts haben? Da wäre Gott ja nachgerade ein willkürlicher Zyniker. Oder muss man sich das Heil, wie es letzten Endes im Arianismus begründet ist, verdienen? Oder werden wir dieses Heils teilhaftig, weil Gott um unser Schicksal weiß und sich mit unserem Schicksal identifiziert? Das ist viel mehr als eine theologische Banalität. Letzten Endes hat der Arianismus auch über das Konzil von Nizäa hinaus sich breit ausgewirkt. Die frühen Könige, die aus dem fränkischen Bereich stammten, waren ursprünglich mal Arianer. Man kann das heute noch sehen, wenn man in die große Kathedrale von Ravenna geht. Da findet sich ein großes Mosaik. Das war früher eine arianische Kirche und dieses Mosaik zeigt zum Beispiel eine arianische Christusdarstellung, wo man den Menschen eher im Vordergrund sieht. Letzten Endes sind wir heute alle Homoousianer. Der Arianismus überlebt übrigens, und das will ich nur noch am Rande erwähnen, im Islam weiter, denn im Koran steht, dass Gott keinen Sohn zeugen kann, einen Menschen, weil Gott ja eben nach der islamischen Lehre nicht mit einer Frau verkehren kann. Bei uns kommt ja daraus die Jungfrauentitulatur Mariens letzten Endes zustande. Man kann in dieser Lesart, wenn man ihn so liest, den Islam als spätantike Variante des Arianismus lesen, ist eine Variante, wie man ihn lesen kann. Und daran sehen Sie, dass diese Fragen mit 325, dem Konzil von Nizäa, nicht entschieden waren. Sie beschäftigen uns heute, sie leben weiter. Und ja, man kann sogar sagen, dass innerhalb der christlichen Konfession dieser Streit immer aufs Neue, ja, vielleicht nicht ausgefochten wird, aber doch aktualisiert wird. Sie brauchen nur manche Jesusfilme anschauen. In manchen Jesusfilmen schwebt Jesus mehr oder weniger durch die Landschaft. Das wäre eher doketistisch. In manchen ist er lebenslustig. Wenn er einen Apfel beißt, dann fließt ihm der Apfelsaft hier links und rechts von den Lippen herunter. Das ist eher arianisch. Oder wenn Sie allein den Film The Passion of Christ von Mel Gibson sehen, wo nochmal Blut fließt und nochmal Blut fließt, die Leiblichkeit also überdimensional dargestellt wird, dann ist dir der Weg zum Arianismus nicht wirklich weit. Man muss sich das immer klar machen, dass wir als Christen eigentlich Homoousianer sind und das verdanken wir ursprünglich eben auch jenem Nikolaus von Myra, der auf dem Konzil von Nizäa als Konzilsteilnehmer wesentlich dazu beigetragen hat, dass sich der Homoousianismus durchsetzte. Eigentlich sind Konzilien ja darauf angelegt, dass es einen Konsens gibt, ob der Austausch faktisch schlagkräftige Argumente wirklich dazu beiträgt, Konsens herzustellen. Kann man mit Fug und Recht bezweifeln und muss man bezweifeln, Denn Nicäa fand nicht wirklich zu einem Konsens. Schlussendlich hat Kaiser Konstantin doch sehr autoritär entschieden, dass wir an Jesus glauben als wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber Nikolaus von Myra war mit hoher Wahrscheinlichkeit eben Teilnehmer des Konzils von Nicäa und ist ein Jahr darauf dann verstorben. Heute hört man oft die Rede, der Nikolaus von Myra sei ja eigentlich Türke. Das ist heute auch sicherlich nett gemeint, gerade angesichts vieler türkischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, wo man so jemanden als Faustpfand in der Hand hat. Eigentlich sind wir doch einander sehr nahe. Allerdings ist die Türkei als Türkei doch ein recht modernes Gebilde, vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt als solches erst entstanden. Der historische Nikolaus von Myra hätte mit dem Begriff Türke überhaupt nichts anfangen können. Formal oder von seiner Herkunft her, von seiner Ethnie her, wäre er Lykier gewesen. Und der Lykier, die lykischen Bischöfe, die sind sogar bekannt, die trugen auf keinen Fall eine Mitra, sondern die sogenannte phrygische Mütze. Die sah eher aus wie eine Zipfelmütze, dem Kleidungsstück, das heute die Weihnachtsmänner tragen, ähnlicher als der Mitra, die die Bischöfe tragen. Ich erwähne das deshalb mit einem Augenzwinkern, weil natürlich um den 6.12. herum immer wieder diese Kampagnen sind. Kaufen Sie nur den echten Schokoladen-Nikolaus mit echter Mitra. Können Sie machen, haben Sie Spaß daran, genießen Sie ihn. Aber wenn man das historisch betrachtet, dann muss man bei dem echten Nikolaus die Mitra eigentlich wegnehmen. Man müsste ihm sogar das rote Gewand wegnehmen, denn die Bischofsgewänder waren damals eher grün. Und man müsste ihm eben eine phrygische Mütze aufzählen, die, ja, wie gesagt, eher Zipfelmützencharakter haben oder manchmal wie diese Mützen wirken, die heute modern sind. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber Thorsten Sträter trägt so eine immer. Das kommt einer phrygischen Mütze doch sehr näher, obwohl ich nicht weiß, dass ob Thorsten Sträter sich dadurch jetzt geadelt fühlen würde, dass er eine altantike Bischofsmütze auf dem Kopf manchmal trägt. Lassen wir das. Also, der Nikolaus von Myra ist kein Türke gewesen, er ist Bischof gewesen von seiner Ethnie her, wenn man so will, Lykier, auf jeden Fall ein Bewohner Kleinasiens. Er verstirbt im Jahr 326 in der Hafenstadt Myra. Und mit den Kreuzzügen kommen seine Gebeine, werden dort entführt und kommen irgendwann nach Italien, nach Bari. Heute wird in Bari in einer Kirche ein Grab verehrt, von dem man ausgeht, dass das die Gebeine des heiligen Nikolaus enthält. Und wie es sich für einen echten Heiligen gehört, ist natürlich auch damit ein Wunder verbunden. Angeblich, das sogenannte Quellwunder, lässt das Grab des Nikolaus da in Bari, da tritt so eine Flüssigkeit aus, die heilende Wirkung haben soll. Man hat dieses Grab übrigens geöffnet und hat die dort enthaltenen Gebeine untersucht und stellt fest, dass diese Gebeine zum Zeitpunkt der Grabniederlegung im 11. Jahrhundert schon über 700 Jahre alt gewesen sein müssen. Das wäre ein Indiz, dass es sich tatsächlich um Gebeine jenes Nikolaus von Myra handeln könnte. Dann gab es sogar dann im Jahr 1957 eine ausführliche forensische Untersuchung, die ergab, dass es sich bei den dort enthaltenen Gebeinen um Überreste eines Mannes handelt, der zwischen 72 und 80 Jahre alt geworden ist und, was jetzt nicht verwunderlich ist, für dieses Alter durchaus einige chronische Krankheiten wie Arthritis an der Wirbelsäule und am Becken hatte. Dieser Befund würde jetzt eher gegen den Nikolaus von Myra sprechen, von dem wir ja vorhin gehört haben, dass er etwa im Jahr 270, vielleicht auch später, geboren worden ist und dann im Jahr 326 verstarb, dann wäre er gerade mal 56 Jahre alt geworden. Sie merken also, mit so Reliquien ist es immer so eine Sache. Man muss schon fest dran glauben. Obschon ich überzeugter Katholik bin, habe ich, was Reliquien angeht, ohnehin immer ein Fragezeichen, weil wir ja zwar an eine Auferstehung des Leibes glauben, aber alles das, was hier ist, bleibt ja auch hier. Der Apostel Paulus erwähnt das, indem er sagt, das Verwesliche bleibt hier, das Ewige geht in die Ewigkeit ein. Also, ob man dem heiligen Nikolaus oder auch anderen Heiligen näher kommt, wenn man dessen Reliquien berührt oder ihnen nahe kommt, wer es braucht, möge das tun. Und ob jetzt da in Bari in der Kirche tatsächlich die Gebeine des historischen Nikolaus liegen oder eines Mannes, der auch aus Myra stammt. Sie möge sich ihren Reim darauf machen. Der Nikolaus von Myra hat so oder so überlebt, denn er hat tatsächlich ein reiches Brauchtum nach sich gezogen, das nicht nur in unseren Breiten mit der Tradition des Geschenkebringens verbunden ist, sondern sich auch in zahlreichen Legenden ausgewirkt hat, die von ihm berichtet werden. Wir haben es also hier nicht nur mit einer mythischen Figur zu tun, sondern tatsächlich mit einer Persönlichkeit, die mit Sicherheit historische Züge hat. Wir können von einem solchen Bischof berichten, von der mit hoher Wahrscheinlichkeit Konzilsteilnehmer war, der in diesem Konzil von Nizäa einen wesentlichen Beitrag zur theologischen Diskussion gebracht hat, jenseits dieser Groteske, ob er da mit dem Arius wirklich aneinander gerasselt ist oder nicht, wie man von ihm berichtet. Er ist Homoousianer und damit ein wesentlicher Gewährsmann für die Geschichte der Kirche. In unseren Bereichen hier in Westeuropa verbindet sich mit dem Nikolaus aber eben auch die Tradition, dass er der Bringer der Geschenke ist. Und da kann man natürlich die Frage stellen, wie kommt es dazu? Wir haben ja gerade in dieser dunklen Jahreszeit einige Heilige, die dafür in Frage kämen. Die heilige Barbara habe ich schon erwähnt. Auch eine Figur, die historisch eher im Nahen Osten zu verorten ist, der Legende nach von ihrem Vater in einem Turm eingesperrt wurde. Und wir kennen hier im Westen den Brauch, dass man am Barbaratag, also heute, Kirschzweige in Wasser stellt, die dann, wenn man es richtig macht und das Wasser ein wenig wärmt, am Heiligabend dann entsprechend blühen sollen. Die heilige Lucia, am 13. Dezember, auch eine Figur, die als Lichtbringerin, die hat das ja schon im Namen, Lux, das Licht, Lucia, die Lichtträgerin, die das Licht bringt, gerade in den skandinavischen Ländern sehr verehrt wird. In unseren Breiten ist es aber eben der Nikolaus, der als Geschenkebringer fungiert. Und in früheren Zeiten, bis zur Reformation, kann man eigentlich sagen, wurden die Kinder nicht an Weihnachten beschert, sondern am Nikolaustag. Zahlreiche Lieder zeugen noch davon, dass es Nikolaus ist, der die Geschenke bringt. Wie kam es dazu? Das hängt vielleicht damit zusammen mit den Legenden, die man sich von ihm erzählt. Und wie immer das mit solchen Legenden ist, solche Legenden leben zu einem Großteil ja eben auch davon, dass sie möglicherweise auf einen historischen Kern zurückgehen. Es mag also durchaus sein, dass in den Legenden der eine oder andere historische Kern aufbewahrt ist. Dafür spricht unter anderem zum Beispiel die Legende vom Kornwunder. Myra war eine Hafenstadt. Und diese Legende vom Kornwunder berichtet, dass ein Schiff im Hafen vor Anker lag. In der Stadt gab es eine große Hungernot. Und dieses Schiff hatte Getreide, das für den Kaiser in Konstantinopel, später Byzanz, bestimmt war. Kein Korn dieser Ladung durfte fehlen. Das wäre dem Kapitän übel gekommen, wenn er davon etwas weitergegeben hatte. Aber in der Stadt Myra gab es eben eine große Hungersnot. Bischof Nikolaus, wie sich das für gute Bischöfe gehört. Gute Bischöfe sind zu etwas Nütze. Die beten nicht nur, die packen an. Gute Bischöfe wissen, dass man Gott nicht nur bitten muss, tu dieses, tu jenes, sondern dass Gott den Auftrag erteilt, mach du. Wie bei der Brotvermehrung, die in den Evangelien berichtet wird. Da sagt Jesus nämlich zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Gute Bischöfe hören diesen Ruf und wissen, beten alleine ist nur dann zu etwas Nütze, wenn es die Kraft vermehrt, selbst zur Tat zu schreiten. Gute Bischöfe wissen, dass Beten so wichtig ist, aber man die Hände irgendwann auseinanderbekommen muss. Und der Nikolaus war ein solch guter Bischof. Er machte sich also auf den Weg zum Kapitän dieses Schiffes und sagte: Schau hier in unsere Stadt, eine große Hungersnot. Dein Schiff ist voller Korn. Du kannst helfen, dass die Kinder und die Menschen in dieser Stadt nicht verhungern müssen. Der Kapitän setzte sich natürlich zur Wehr, denn er hatte Sorge, der Legende nach, dass der Kaiser in Konstantinopel ihn dafür bestrafen würde, wenn er einfach von seinem Korn weggegeben hat. Aber Bischof Nikolaus konnte ihn überzeugen, etwas von seinem Korn abzugeben. Und dann geschieht das große Wunder, was dann legendarisch ist, dass als der Kapitän in Konstantinopel ankommt, Obschon er einen Großteil seiner Lade und in Myra abgeladen hatte, damit dort Brot gebacken werden konnte und man dort die Hungersnot entsprechend bekämpfen konnte, in Konstantinopel kein Korn fehlte. Das ist die Legende. Was da historisch hintersteckt, darüber können wir nur spekulieren, weil erzählte Geschichten zwar einen wahren Kern haben, aber eben manches dann auch wunderbar überformen. Es könnte natürlich sein, aber ich spekuliere hier total und das nimmt der Wirkkraft des historischen Nikolaus nichts, dass dieser Kapitän durchaus auch Schmuggelware an Bord hatte. Und Nikolaus wusste das. Wie gesagt, reine Spekulation, was ich hier erzähle. Und der Nikolaus hat in der ihm eigenen schlauen Art, und wir wissen ja alleine aus der Auseinandersetzung mit Arius, dass er ein tatkräftiger Mann war, dass er dem Kapitän das durchaus gesagt hat und gesagt hat, pass auf, wenn du hier weiterfährst, könnte das übel kommen, wenn dann die Steuereintreiber kommen und siehst, du schmuggelst hier Ware. Lass es doch hier und wir können damit Gutes in unserer Stadt tun und die Hungersnot zu bewältigen. Und als er dann weiter zum Kaiser nach Konstantinopel fährt, beziehungsweise nach Byzanz fährt, fehlt kein Korn. Mag so gewesen sein. Spekulation, vielleicht war es auch wirklich ein Wunder. Aber wir haben hier eine Erzählung, die ein Bild von einem Bischof in Myra, eben jenem Nikolaus, überliefert, das deutlich macht, dieser Bischof war zu etwas Nütze. Er hat sich für die ihm anvertrauten Menschen wirklich eingesetzt, damit es denen gut geht. In einer ähnlichen Weise ist übrigens von der sogenannten Mitgiftspende die Rede. Eine weitere berühmte Begebenheit, die mit dem Bischof Nikolaus in Verbindung steht. Da geht es um einen Vater, verwitwet, der drei Töchter hat. Und er weiß nicht, er ist verarmt, wie er seine drei Töchter durchbringen will und kann. Deswegen überlegt er, ob er seine drei Töchter nicht, man muss es so sagen, als Prostituierte anbietet. Man muss es so benennen. Er wollte also seine Töchter im Prinzip versorgen, indem er sie zu sexuellen Diensten für Freier zur Verfügung stellt, um damit ein Einkommen zu erzielen. Davon hört der Bischof Nikolaus und er schleicht sich offenkundig nächtens heran an die Wohnung dieses Mannes und wirft offenkundig Geldstücke, Goldstücke durch das Fenster hinein. Das ist wahrscheinlicher, als man denken mag, sowohl die Frage, was die Notlage dieses Mannes angeht und dass man die eigenen Töchter dann zu sexuellen Diensten zur Verfügung stellt, was natürlich moralisch fragwürdig ist, als auch, dass Nikolaus hingeht und dafür sorgt, dass der Lebensunterhalt dieser Familie gewährleistet ist. Wir wissen es aus der frühen Kirche, dass es ein eigenes Amt gab, das Diakonenamt. Auch Diakone waren früher wirklich zu etwas Nütze. Die hatten nämlich die Kirchengüter zu verwalten. Es wurden Spenden eingesammelt, die die Diakone verwalteten, gewissermaßen als Kämmerer. Es gab in der frühen Kirche ein eigenes Amt, von dem wir in der Heiligen Schrift, in der Bibel, im Neuen Testament hören, das Witwenamt. Weil Witwen oft, wenn die Männer verstorben waren, ja Erbinnen waren und dadurch begütert, die mit ihrem Vermögen die Gemeinden unterstützten. Und die Diakone gingen jetzt mit diesem Geld nicht hin und schufen irgendwelche Prunkbauten oder ähnliches, sondern sie versorgten damit die Armen. Ich sende ja hier aus Wuppertal. Der Stadtpatron Wuppertals ist der heilige Laurentius. Das war eben auch ein Diakon, und zwar der Diakon des Bischofs von Rom, von heute sagt man Papst Sixtus. Papst nannten sie sich damals noch nicht, aber es war der Bischof von Rom. Und von diesem Laurentius wird eben berichtet, dass er zu Zeiten der Christenverfolgung, als Papst Sixtus schon enthauptet war, vom damaligen Kaiser Diokletian verhaftet wurde und der Kaiser versuchte, die Kirchengüter ihm abzupressen. Das, was der Gemeinde in Rom damals gehörte. Und Diakon Laurentius ging offenkundig hin und verschenkte die ganzen Kirchengüter an die Armen und brachte die zum Kaiser und sagte, das hier ist der Schatz der Kirche. An dieser schönen Legende des heiligen Laurentius, der dadurch übrigens sein Leben nicht retten konnte, der Legende nach wurde er auf einem Rost hingerichtet, gewissermaßen gegrillt, kann man aber sehen, wozu Bischöfe und Diakone damals in der Lage waren, was sie machten. Sie versorgten nämlich mit den Kirchengütern die Armen. Ähnliches wird hier von Nikolaus von Myra berichtet. Auch an dieser Geschichte gibt es wahrscheinlich einen durchaus historischen Kern, der dann legendarisch überformt wurde. Aber natürlich ist ein damaliger Bischof hingegangen und hat aus seinen Kirchengütern die Armen unterstützt. Wir lesen im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 10, die Aufforderung des Paulus: Helft allen, vor allen aber den Glaubensgenossen. Der Auftrag, allen zu helfen, war für die Menschen in der frühen Kirche, auch die, die nicht zur Kirche gehörten, offenkundig derart außergewöhnlich, dass die Christen von sich reden machten. Da waren Menschen, die dachten nicht an sich, die halfen auch anderen. Dass man zuerst den eigenen Leuten hilft, liegt irgendwie auf der Hand. Und das ist der Hintergrund dieser Erzählung der sogenannten Mitgiftspende, dass der Nikolaus, der Bischof Nikolaus offenkundig hingeht, von der Not dieses Mannes und von der absurden Idee, seine Töchter da in irgendeiner Weise feilzubieten, um an Einkommen zu kommen, der abzuhelfen, indem er aus dem Kirchenvermögen dort etwas zur Verfügung stellt, um den Lebensunterhalt zu sichern. Diese beiden Erzählungen, das sogenannte Kornwunder und die Mitgiftspende, alleine machen schon deutlich, warum der Nikolaus von Myra zum Geschenkebringer wurde. Er ist derjenige, der eben die Kinder beschenkt. Ich kann mich erinnern, ich komme gebürtig aus Essen, man versammelte sich am 5. Dezember abends in der Wohnung von Oma und Opa, die hatten noch so Fensterläden, und dann klopfte es irgendwann draußen an die Fenster. Ich habe als Kind nicht bemerkt, dass mein Vater gar nicht mehr im Raum war. Geschenkt. Heute weiß ich, wer der Nikolaus war, aber geschenkt. Und dann wurde die Fensterlade aufgemacht, dann wurden Goldstücke reingeschmissen. Keine echten, natürlich Schokoladentaler, ist klar. Aber da hat man das greifbar, natürlich den Konnex zu der Mitgiftspende. Und da ist der Grund, warum der Nikolaus von Myra zum Geschenkebringer wurde, der die Kinder glücklich macht. Das war die ursprüngliche Tradition, wo die Bescherung stattfand. Weitere Erzählungen ranken sich um den heiligen Nikolaus, wie etwa die Schillung eines Seesturms. In Seenot geratene Schiffsleute riefen in einer gefährlichen Lage den heiligen Nikolaus an. Da ist er allerdings schon quasi tot und im Himmel und kann auf die Fürsprache hin vor Gott treten und dort um Rettung bitten. Ihnen erschien ein mit Wunderkräften ausgestatteter Mann und übernahm die Navigation und konnte so dem Sturm entsprechend bändigen bzw. die Seeleute retten. Da haben wir also schon so eine Art Wunder, dass die, sagen wir mal, Anwesenheit des heiligen Nikolaus am Thron Gottes bestätigt. Ähnlich ist es ja heute in Heiligsprechungsverfahren, wo man immer ein solches Wunder braucht, um damit nachweisen zu können, tatsächlich diese heilige Persönlichkeit befindet sich in der Nähe des Thrones Gottes und ist damit nachgewiesenermaßen im Himmel. Der heilige Nikolaus ist nicht nur aufgrund dieser Sturmstillungslegende und des Kornwunders, aber sicherlich auch, weil der Bischof einer Hafenstadt war, bis heute zum Schutzpatron der Händler und der Seeleute geworden. In zahlreichen Küstenstädten finden wir auch heute noch, selbst in protestantischen Gegenden, sogenannte Nikolaikirchen. Oder am Rhein in Düsseldorf gibt es eine St. Nikolauskirche, wo früher der Rhein noch näher dran vorbeifloss. Wir haben also heute noch greifbar, dass es diesen Nikolauskult gegeben hat, wo es darum geht, dass der heilige Nikolaus offenkundig in einer besonderen Weise mit Seeleuten zu tun hatte und ihnen zugetan war und es bis heute offenkundig ist. Der heilige Nikolaus hat also eine sehr lebendige Tradition. Viele weitere Wunder werden durch ihn berichtet, von ihm berichtet, etwa die Heimführung eines verschleppten Kindes, das auch auf seine Fürsprache hin bewirkt wurde, ein Wannen- und Säuglingswunder, dass man mit seiner Fürsprache die heidnischen Gottheiten bekämpft hat, die Rettung eines ertrunkenen Sohnes und so weiter und so weiter. Der heilige Nikolaus war offenkundig von Anfang an eine so schillernde Persönlichkeit, dass sich um ihn herum zahlreiche Legenden ranken. Etwas Ähnliches beobachtet man fast nur bei Jesus selbst, von dem ja außerhalb des biblischen Kanon auch zahlreiche Apokryphen berichtet werden. Von Anfang an war also offenkundig in der kirchlichen Tradition der heilige Nikolaus eine prägende Gestalt, in der westlateinischen Tradition ohnehin. Für uns ist er eben der Geschenkebringer, aber so gesehen ist der heilige Nikolaus eben kein römisch-katholischer Bischof, sondern er ist eben ein Lykier. Also da, wo man heute eher die orthodoxe Kirche sehen würde. Und deshalb spielt er auch in der orthodoxen Kirche eine wesentliche Rolle. Und auch da möchte ich Ihnen einmal kurz ein Bild einblenden, das den Nikolaus in einer orthodoxen Variante zeigt. Ich hoffe, Sie können das Bild jetzt sehen. Hier. Wir haben also hier eine Ikone des Bischofs Nikolaus aus der orthodoxen Tradition. Und da sehen Sie, dass er die Stola anders trägt, als es eben in unserem römisch-katholischen Bereich der Fall ist. Das ist diese Stolia oder das Pallium, das so um die Schulter getragen wird. Wenn Sie vielleicht die Übernahme, also wie gesagt, eine Übernahme ist ja die Inbesitznahme des päpstlichen Thrones durch Papst Benedikt gesehen haben. Dort hat er, um die Verbundenheit zur orthodoxen Kirche zu zeigen, damals auch eine entsprechende Stola im orthodoxen Stil getragen, wie der Nikolaus sie auf dieser Ikone trägt. Und dann zeigt uns diese Ikone noch etwas. Sie sehen vielleicht diese spezielle Handhaltung hier. Die hat, ich hoffe, man kann das sehen einigermaßen, sie hat eine besondere Bedeutung, die man oft auf Ikonen kennt, wenn es um Jesus Christus geht. Meistens zeigt aber Christus selbst diese Handhaltung. Das sind die beiden nach oben gespreizten Mittel- und Zeigefinger. Daumen berührt den Ringfinger und den kleinen Finger. Das ist eine Nachzeichnung der griechischen Buchstaben für Jesus Christus. Jesus wird zum Christus, weil er wahrer Gott und wahrer Mensch war. Dass das auf Christus-Ikonen zu sehen ist, ist natürlich klar, weil damit auch ein Bekenntnis verbunden ist. Aber hier zeigt eben der Nikolaus auf dieser Ikone dieses Zeichen, weil er eben Homoousianer war. Also auch in dieser Ikone, die orthodox ist, kann man die Bedeutung des Bischofs Nikolaus sehen, der in der orthodoxen Kirche auch eine intensive Verehrung erfährt, bei uns dann in der Tat eben der Geschenkebringer ist. An dieser Stelle könnte unsere kleine Reise, unsere kleine Reflexion um den Bischof Nikolaus dann auch schon zu Ende sein. Wenn, ja, wenn es nicht die Reformation gegeben hätte. Denn in der Reformation lehnt Martin Luther die Verehrung der Heiligen konsequent ab. Wie gesagt, in norddeutschen Ländern, wo der Protestantismus eher stärker ist, hat sich hier und da in der lutherischen Tradition manches noch gehalten. Da gibt es eben die Nikolaikirchen und in den Kirchen oft dann noch Schiffsmodelle und so weiter, die mit dem heiligen Nikolaus verbunden sind, ganz bekommt man das eben aus den Menschen nicht heraus, weil es ja auch etwas Emotionales ist. Nur rein mit dem Kopf kann der Mensch nicht wirklich leben. Nur rein mit dem Herzen funktioniert es auch nicht. Beides muss eigentlich zusammenkommen. Aber generell hat Luther eben mit dem Protestantismus die Verehrung der Heiligen als Götzendienst abgelehnt. Und das vielleicht sogar aus gutem Grund, weil natürlich die römisch-katholische Heiligenverehrung immer irgendwo in der Gefahr ist zu überschießen und den Weg nicht mehr direkt zu Gott durch Jesus Christus zum Vater zu finden, sondern sich in so heiligen Verehrungen zu verlieren. Die Gefahr ist da. Nicht jeder Katholik erliegt dieser Gefahr, aber die Gefahr ist da. Und Martin Luther lehnte das deswegen total ab, womit er aber den Kindern letzten Endes den Geschenkebringer nahm. Martin Luther musste an die Stelle etwas anderes setzen und Martin Luther erfand das Christkind. Wie gesagt, bei der nächsten Glaubensinformation am 18.12. werde ich darauf ausführlicher und deutlicher eingehen. Das Christkind ist, so viel kann ich jetzt schon sagen, nicht das Christuskind. Sie alle kennen das Lied, das Martin Luther gedichtet hat, Vom Himmel hoch, da komm ich her. Und es ist der Verkündigungsengel. Das ist das Christkind. Denken Sie nur an den Nürnberger Christkindlmarkt, wo das Christkind von einem Mädchen dargestellt wird. Das Christkind ist eine Engelsfigur, die die Geburt des Christuskindes verheißt und ankündet. Und das Christkind wird dann in der Tradition, die den Nikolaus so als Heiligen so ein wenig an den Rand schieben möchte, in der reformierten Tradition zum Geschenkebringer. Das hat sich in unseren Landen so weit verbreitet, dass katholische Kinder sicherlich zu den glücklichsten in der Bundesrepublik Deutschland gehören, weil sie am 6.12. Geschenke vom Nikolaus bekommen Und am 24.-25.12. am Heiligen Abend bzw. am Weihnachtstag vom Christkind beschert werden. Es lohnt sich also, Sie nehmen meinen Augenzwinkern sehr wohl wahr, katholisch zu sein. Zumindest, wenn man Kind ist, was das angeht. Und man muss ja an dieser Stelle eben erwähnen, in diesen Zeiten, Bischöfe sollen helfen den Kindern, wenn sie in Not geraten sind. Bischöfe sollen Kinder segnen. Wer Hand an Kinder legt, kann kein guter Bischof und kein Priester sein. Das kann man, muss man in den Zeiten wie diesen immer wieder betonen. Und dann gibt es da noch diese merkwürdige Figur des Weihnachtsmannes. Wie gesagt, auch hier will ich nicht so viel triggern, weil wir beim nächsten Mal eine eigene Folge dazu haben werden. Der Weihnachtsmann ist eine Figur, die aus dem Osten Europas kommt, als Väterchen Frost. Und als der Nikolaus so ein wenig seinen Platz einbüßen muss und das Christkind eigentlich eine protestantische Figur ist, entwickelt sich durch Vermischungen eine Figur, die wir heute als Weihnachtsmann kennen, die in Holland und in den USA als Santa Claus oder Sinterklaas bezeichnet wird. Daher haben sie den Nikolaus noch drinnen. Das heißt, dass der Weihnachtsmann ist so gesehen eine Figur, die die Figur des Nikolaus mit dem Weihnachtsfest verbindet. Machen denn jetzt weihnachtsmannfreie Zonen Sinn? Nein. Warum? Weil der Weihnachtsmann seine Zuständigkeit, so man denn an ihn glauben will, am 25.12. hat und dem Christkind hilft, die Geburt des Christuskindes anzukünden. Der Nikolaus versieht seinen Dienst aber am 6.12. Nikolaus und Weihnachtsmann sind zwei Brüder im Geiste. Wenn der Nikolaus am Abend des 6.12. seine phrygische Mütze, die Zipfelmütze an den Haken hemmt, nimmt sich der Weihnachtsmann sie von demselben und sagt, ich mach dann mal für dich weiter. Diese ganze Auseinandersetzung ist, ehrlich gesagt, von so großem Unsinn, dass ich mich wundere, dass manche Institutionen wie das Bonifatiuswerk mit hochtheologischer Qualifikation da einen Riesenaufwand betreiben, um den Leuten irgendwie diese Freude auszutreiben. Dabei sind diese beiden Brüder im Geiste gar keine Konkurrenten, sondern Kollegen für unterschiedliche Daten schlicht und ergreifend zuständig. Warum jetzt der Weihnachtsmann eben keine Erfindung von Coca-Cola ist, von dieser braunen Brausetruppe, dazu kann man eigentlich nur auf Hoffmann von Fadersleben hinweisen, der schon 1835 dichtete: Morgen kommt der Weihnachtsmann und bringt euch gute Gaben. Da war von brauner Brause noch gar keine Rede. Die wird erst Jahrzehnte später erfunden. Das Einzige, was die braune Brause vielleicht geschafft hat, ist, dass der Weihnachtsmann kein grünes Gewand mehr anhat, wie es sich früher gehörte, sondern ein rotes. Das ist es dann aber auch schon. Mehr dazu dann aber in der nächsten Folge der Glaubensinformation. Wir haben es jetzt heute mit dem heiligen Nikolaus zu tun gehabt, dessen Gedenktag der 6.12. ist und sein Name ist vielleicht Programm. Der Nikolaus ist griechisch. Nikos ist der Sieger oder der Sieg und Laos ist das Volk. Nikolaus heißt also eigentlich, das Volk siegt. Und das war vielleicht das, was den Nikolaus tatsächlich als Träger dieses Namens auch ausmacht. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ein Bischof, der nicht nur betet, sondern der anpackt, damit es seinen Leuten gut geht. Ein Bischof, der sich dafür eingesetzt hat, dass die Kinder nicht sexuell ausgebeutet werden, sondern ein Leben in Frieden und Sicherheit führen können. Hätten wir doch heute Bischöfe wie diesen Nikolaus, denen das Herz der Menschen, das Wohl der Menschen am Herzen liegt, die sich für Kinder einsetzen und die, die drohen, ausgebeutet zu werden, nicht allein lassen. Heiliger Nikolaus, bitte für uns. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben zur Glaubensinformation, Themenanregungen oder Ähnliches, dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal. Diese Glaubensinformation ist vom Thema sicherlich vielleicht nicht etwas, was man sich im Sommer anguckt, aber wir haben den 4. Dezember. Morgen Abend ist der Nikolausabend hier in Wuppertal. Freue ich mich schon auf unseren Nikolauszug. Das wird eine schöne Sache. Egal wo Sie sind, feiern Sie den heiligen Nikolaus, geben Sie ihm die Ehre. Schauen Sie aber nicht nur bewundernd zu ihm auf, sondern nehmen Sie ihn sich als Beispiel. Es gibt auch heute noch viel zu tun Und man muss nicht immer Bischof sein, um tatkräftig anpacken zu können, um die Welt ein wenig besser zu machen. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder zuschalten am 18.12. Dann geht es um das Jesuskind, das Christkind und den Weihnachtsmann. Ein wenig haben wir heute schon angetriggert, aber beim nächsten Mal schauen wir uns das nochmal genauer an, weil auch die Idee, wie das Jesuskind heute dargestellt wird, schon auch nochmal interessante Aspekte hat. Darauf werden wir dann in 2 Wochen kurz vor dem Weihnachtsfest zu sprechen kommen. Bis dahin wünsche ich Ihnen, bleiben oder werden Sie gesund, helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In Zeiten wie dieses ist es mir wichtig, den Wunsch zu äußern: Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!